Gast haben, Chakravarti Prabhu vorstellen. Chakravarti Prabhu gehört zu den ersten Schülern von Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Deutschland und hat hier in Deutschland in den 70er Jahren schon sehr viel Verantwortung übernommen für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Und ich habe gerade erfahren, dass unser Karl dich schon mal angetroffen hat, 1975
in
Schloss Rettershof.
Ja.
Und hat mir dann erzählt, dass ihr dann aber plötzlich woanders hingefahren seid, wahrscheinlich Amerika. Du warst ja auch sehr lange in Amerika. Wie viele Jahre?
10 Jahre in, 2 Jahre in Kalifornien und 9 Jahre in, 2 Jahre in New York und 7 Jahre in West Virginia. Mhm. Also 11 Jahre und 6 Jahre in Asien.
Asien, mhm. Singapur, glaube ich.
Singapur, Philippines, Malaysia, Sri Lanka.
Ja, und soweit ich mitbekommen habe, kannst du ja nachher noch tiefer darüber erzählen, hast du dich auch sehr viel mit der Buchproduktion befasst. Mhm. Singapur, hast du, glaube ich, Bücher in den dortigen Sprachen?
Nee, in Englisch.
Ah ja, aber die Druckereien waren wohl dort?
Die Druckereien waren dort, ja. Mhm. Also waren große internationale Druckereien dort angesiedelt.
Also so globalisierungstechnisch habt ihr das da gemacht?
Mhm. Günstig war.
Und Chakravarti ist seit wie vielen Jahren wieder in Deutschland?
Jetzt seit 94 Jahren.
Ja. Mhm. Also er hat auch Familie, seine Kinder sind schon längst erwachsen. Ich habe mir neulich das Video von der Hochzeit deiner Tochter angeschaut. Und ist auch so, ist ein Devoti, der so mit einem Bein, kann man sagen, auch voll im materiellen Leben steht. Also er ist Geschäftsführer, glaube ich, von einer...
Vertriebsleiter
von einer Firma, die sich so auf Gesundheitsartikel spezialisiert hat. Mhm. Auch schon viele Jahre, bestimmt
seit elf Jahren.
Mhm. Ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen, was man so mitbekommt. Und hat 2 Kinder, eine Frau. Die Frau ist auch besonders bekannt in der Hare Krishna-Bewegung, weil sie sich seit vielen Jahren sehr arrangiert für das Management der Hare Krishna-Bewegung in Deutschland. Da gab es in den Ende der 90er Jahren einige Turbulenzen. Da ist so das halbe, alles was wir so aufgebaut haben, ist so mehr oder weniger zusammengekracht. Und seine Frau, die hat mit sehr viel Hingabe diesen Scherbenhaufen wieder zusammengefegt und
kann man so sagen, ja,
ist da sehr aktiv, dass das jetzt
zusammengekittet,
alles, genau, zusammengeklebt, dass das jetzt wieder eine gute Bahn annimmt. Ja, und Chakravarti, das habe ich auch auf unserer Webseite, haben wir da schon bekannt gegeben, ist auch besonders bekannt für seine sehr melodischen Bhajans, werden wir gleich noch hören, und für seine philosophischen und tief durchdachten Vorträge. Und er kommt gerade aus Osnabrück. Dort gab es einen interreligiösen Kongress.
Nee, der Katholikentag.
Katholikentag.
Der Katholikentag, ja.
Und da hat er die Hare Krishna-Bewegung von der besten Seite präsentiert. Ja, und heute wollen wir auch von ihm hören. Und wer tieferes Interesse hat, vielleicht an ihm persönlich, was er alles erlebt hat oder spirituelle Erfahrungen oder einen persönlichen Ratschlag, der kann dann im Anschluss des Vortrags Ihnen auch noch Fragen stellen. Ja, und dann würde ich sagen, dann mit einem kleinen Applaus, Chakravarti Prabhu, dieser Japa-Kette mit seiner Gebetskette. Und hat immer so ganz leise gechantet. So.
Nee, ich habe auf der Bank gesessen.
Hat auf der Bank gesessen. Und vielleicht erzählst du die Geschichte. Obwohl manchmal ist es auch schön, wenn man was nacherzählt. Dann hat er uns erzählt, dass er so ganz leise gechantet hat für 45 Minuten und dann mit einem Mal gesagt hat, so jetzt diese nächste Runde, die chante ich ganz klar und deutlich. Und genau als er das damit anfing, da hat dieser Kirschbaum oder dieser Blütenbaum, unter dem er saß, dann die für 2 Minuten,
ja, 30 Sekunden,
für 30 Sekunden unablässlich die Blüten hinabregnen lassen, wie ja, im Krishna-Buch.
Es war ein Windstoß.
Kam ja nicht von ungefähr.
Ja, das war schon eine schöne Erfahrung. Ja. Also überhaupt bin ich sehr froh, hier zu sein. Nochmal herzlichen Dank für eure Einladung. Und ich freue mich auch, euch alle hier zu treffen. Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier in diesem Tempel. Und wie gesagt, wie Frau Schreer schon erzählt hat, ich bin heute so gegen Mittag angekommen und habe dann Shivat Mahat mich unten an die Weser genommen, hat ein bisschen einen Spaziergang gemacht. Und es ist eine wunderbare, ja, wunderbare Atmosphäre hier einfach. Das hat mich sehr an Indien, an Bengalen erinnert. Auch schon, als ich hierher gefahren war, dieses flache Land. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Bengalen, in Mayapur war. Wenn man von Kalkutta nach Mayapur fährt, fährt dann auch diese ganze Strecke, diese flache Gangesdelta. Und dann, als ich dann unten an die Weser kam, dann war das wirklich so eine Erinnerung an diese Atmosphäre und mit diesen ganzen Vögeln. Und deshalb ist es nämlich dazu gekommen, als Shivat Mahat mich da hingenommen hat, und dann da habe ich mich auf diese Bank gesetzt und rings um mich herum zwitscherten diese Vögel, also wirklich wunderbare Vögelgesänge. Und da habe ich gedacht, ach, das ist so eine schöne Atmosphäre. Ich bin nochmal zurückgekommen, habe mein Aufnahmegerät geholt, weil ich diese Klangschwingung von dieser Atmosphäre einfangen wollte. Und habe dann tatsächlich für 45 Minuten lang im Stillen gechantet, während ich diese Vogelstimmen aufgenommen habe. Und nach 45 Minuten habe ich gedacht, das wäre auch wirklich schön, diese Stimmung mal mit dem Chanten des Hare Krishna Mantras aufzunehmen, diesen Japa aufzunehmen. Und als ich dann laut angefangen habe zu chanten, das tatsächlich war, dann kam plötzlich diese Blütenblätter runtergesegelt. Es war schon eine schöne Erfahrung. So, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hatte für heute eine Klasse vorbereitet, wie Shivat Mahat erzählt hat. Ich war am Donnerstag, auf dem Katholikentag eingeladen als Gastsprecher. Erstaunlicherweise, wenn man sich überlegt, dass noch vor wenigen Jahren, also vielleicht vor 10 oder 15 Jahren, die katholische Kirche die Hare Krishna Bewegung wirklich auf das Schlimmste verteufelt hat und verunglimpft hat, und jetzt eine offizielle Einladung zu bekommen als Sprecher, als Vertreter des Hinduismus in Deutschland, für die ISKCON dort zu sprechen, mit einem, sagt man, Panel, also auf dem die anderen Vertreter, die dort waren, Weihbischof Jaschke aus Hamburg, dann der leitende Bischof der orthodoxen, koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, eine bekannte jüdische Rabbinerin, Landesrabbinerin aus Israel, aus Jerusalem, die extra eingeflogen war, ein bekannter Imam aus Würdenträger aus der Türkei, der eingeflogen war, dazu noch der Leiter der Theologischen Fakultät für die katholische Kirche in der Universität Osnabrück, der Leiter der Evangelischen Fakultät, also beides Professoren, Professor Mokrosch und den anderen Namen habe ich nicht. Also ein sehr erlauchtes Gremium. Das Thema von diesem Kirchentag heißt Führe uns hinaus in die Weite, und diese besondere Veranstaltung hieß Ins Weite der Erfahrungen anderer Religionen. Und ich hatte das zum Anlass genommen, eine Ansprache vorzubereiten zu dem Thema Dein Gott ist zu klein. Das ist ein Buchtitel. von einem britischen Theologen in 1951 schon bereits verfasst, und was ich sehr interessant fand. Und der schreibt da drin, dass heutzutage viele Menschen keine Beziehung zu Gott haben können oder ihre Beziehung zu Gott verloren haben, weil in dem Augenblick, wo die ins Erwachsenenalter kommen, so diese kindliche Vorstellung, die sie als Kinder von Gott vermittelt bekommen haben, halt nicht mehr in das Erwachsenenbewusstsein taugt. Ja, als Kind lernt man vielleicht, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wir haben es noch als Kinder mitbekommen, man hat Tischgebete gesprochen, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, oder abends so Kindergebete, also auch ein bisschen naiv, und das Gottesverständnis ist eigentlich nicht mitgewachsen aus dieser Kindheitserfahrung heraus. Es ist so ähnlich, wie irgendwann ein Kind dazu kommt, festzustellen, ja, einen Weihnachtsmann gibt es ja gar nicht oder Nikolaus gibt es ja gar nicht. Und so auf ähnliche Weise wird dann im Erwachsenenalter plötzlich, tritt man in ein Vakuum ein, weil dieses Gottesbild, was einem vermittelt worden ist, praktisch nicht mehr in die Probleme oder in die Realitäten, die wir als Menschen heutzutage in dieser Gesellschaft haben, nicht mehr taucht. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Buch von Harpe Kerkeling, das ist ja auch ein Phänomen, Ich bin dann mal weg, dass überhaupt durch ein Buch mittlerweile über 3 Millionen Mal verkauft worden ist, über 2 Jahre ununterbrochen auf der Bestsellerliste auf Nummer 1 gestanden hat. Also es zeigt, wie groß die Sehnsucht eigentlich nach Gottes Erfahrung und Gottes Verbindung ist. Aber auch Harpe Kerkeling, ich kann das vielleicht mal kurz ein Zitat aus einem Interview erwähnen, was er gemacht hat, nachdem dieses Buch so erfolgreich wurde. Da heißt es, seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt mich die Frage nach dem großen unbekannten Wesen. Als Kind hatte ich nie die leisesten Zweifel an der Existenz Gottes. Aber als vermeintlich aufgeklärter Erwachsener stelle ich mir heute durchaus die Frage, gibt es Gott wirklich? Ja, das ist eigentlich das Problem, dass man irgendwann mal im Erwachsenenalter hat, dass man diese naive oder einfache Gottgläubigkeit, dass die abgelöst wird durch wirkliche Zweifel. Also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein 1971 gekommen bin. Ich habe gerade diese Geschichte gestern erzählt in Hannover, wo ich auch eingeladen war von ein paar Devotees. Diese ganz konkrete Situation, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, vielleicht kann ich das mal kurz schildern, weil das sehr ähnlich ist, das greift dieses Thema eigentlich auf. Also ich hatte in meiner Kindheit, so vom 10. bis zum 16. Lebensjahr, eigentlich war ich ein tiefgläubiger Mensch. Mit 14 Jahren habe ich schon eine christlich-religiöse Gruppe geleitet, habe jede Woche praktisch zu 10- bis 14-Jährigen gepredigt, eine Predigt ausgearbeitet und so missioniert. Und mit 16 Jahren habe ich das dann aus Pubertät und was weiß ich, diese Sachen, die dann gekommen sind, aufgegeben und habe eigentlich angefangen, mich als Atheist zu fühlen. Habe meine ganze religiöse Erfahrung abgegeben. Aber natürlich, der Samen dafür war eigentlich da, die ganze Zeit, dieser vom Verstand her als Atheist gefühlt und vom Herzen her eigentlich als gottsuchender Mensch. Und dann habe ich, war ich 1969 bis 71 in Hamburg stationiert bei der Bundeswehr und habe dann am Ende meiner Bundeswehrzeit einen Film gesehen, der gerade in Hamburg lief zu dem Zeitpunkt. Der hieß Lenz. Das ist eine Verfilmung von diesem Buch von Georg Büchner. Vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört. Und dieses Buch ist eine kurze Novelle, die Georg Büchner geschrieben hat. Die beschreibt genau diese Situation eines Menschen. Das ist ein Waisenkind oder ein Adoptivsohn, ein Adoptivkind, der von einer Pfarrersfamilie in den Alpen irgendwo in Bayern adoptiert worden ist. Die Pfarrerfamilie hieß dann außergewöhnlicher Weise auch noch Kaufmann, also das ist mein bürgerlicher Name. Und dieser Adoptivsohn, dieser Lenz, ist ständig in dieser Situation auf der einen Seite nach Gott zu suchen. Er will Gottes Erkenntnis, er will eine Verbindung mit Gott, aber gleichzeitig hat er auch total tiefe Zweifel, ob Gott überhaupt existiert. Gibt es Gott überhaupt? So, und aus diesem Spannungsverhältnis heraus, diese Spannung, auf der einen Seite Gott zu suchen, Gottbewusstsein zu wollen, auf der anderen Seite wirklich dieses Gefühl zu haben oder diese Zweifel oder diese Unwissenheit, ob Gott als Wesen überhaupt existiert oder ob das nur irgendeine Einbildung von irgendwelchen, wie Freud das benannt hat, eine Pathologie ist. Also eine Wahnvorstellung, oder jetzt gibt es dieses Wort Gotteswahn, ja, dieses Buch der Gotteswahn. Ob das einfach nur eine Wahnvorstellung ist, die Menschen sich zurechtgebastelt haben, um irgendwie mit den Problemen dieser Welt zurechtzukommen. Sondern dieser Lenz ist dann in dieser Handlung, in dieser Geschichte, in seiner Verzweiflung. Manchmal ist er in die Berge gegangen und hat seinen Kopf gegen die Felsen geschlagen und manchmal hat er sich praktisch für Tage lang den widrigsten Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Manchmal hat er sich sogar aus dem Fenster gestürzt und wollte Selbstmord begehen. So tief war eigentlich seine Verzweiflung. Und immer kam dieser Satz vor, also das war sein Mantra praktisch, sein Gebet: Gott, wenn es dich gibt, gib mir ein Zeichen. Gib mir doch ein Zeichen, ich will doch nur wissen, ob du überhaupt existierst. Weil wenn ich das weiß, dann ist mein Problem gelöst, dann kann ich mich hingeben. Aber solange ich davon nicht überzeugt bin, solange ich diese Gewissheit nicht habe, wie kann ich mich dir hingeben? So gib mir doch bitte ein Zeichen, dass du überhaupt existierst. Und dieses Gefühl oder dieser Satz, der da von dem Lenz gesprochen wurde, der sprach mir sozusagen aus der Seele. Das war meine Situation und ich bin, das ist der einzige Film gewesen in meinem Leben, den ich 7-mal gesehen habe. Ich bin 7-mal hintereinander in diesem Kino gegangen, habe diesen Film gesehen. Woodstock habe ich 3-mal gesehen und Lenz habe ich 7-mal gesehen. Und habe diesen Satz praktisch als ein Gebet mitgenommen und habe in den Wochen oder ich weiß gar nicht den Zeitraum danach, aber in Wochen oder vielleicht 1-2 Monaten danach eigentlich ständig dieses Gebet gesprochen, innerlich und manchmal auch laut: Gott, gib mir ein Zeichen, wenn du existierst, dann gib mir doch bitte die Gewissheit. Und aus dieser Situation heraus habe ich dann ein Krishna-Bewusstsein kennengelernt. Ich habe dann irgendwann mal ein Bild gesehen von Krishna in einer U-Bahn-Station, nachts um 2 Uhr, nachdem ich irgendwo aus irgendeiner Diskothek oder was weiß ich kam. In Hamburg, ja. Und da war in einer Unterführung, U-Bahn-Unterführung, von einer Linie zur anderen war so ein Schaukasten und da war dieses wunderschöne Bild von Krishna auf diesem Felsen mit so einem kleinen Kalb im Arm. Das sieht aus wie ein Reh, aber es ist eigentlich ein Kalb. Und das war einfach dieses Bild zu sehen, war einfach diese Antwort auf diese, also es ist eine Erkennung, kann man sagen, eine Resonanz, die da stattgefunden hat mit dieser Darstellung Krishnas. Und dann war nichts geschrieben dort, außer der Adresse von dem Tempel und dass da eben sonntags diese Feste stattfanden und daraufhin bin ich dann da hingegangen. Und ich denke wirklich, das ist einfach Krishnas Fügung gewesen von innen heraus, weil ich glaube, meine Gebete waren ernsthaft. Und aus dieser Ernsthaftigkeit dieses Gebetes hat er mich nicht irgendwo hingeführt, wo ich dann irgendwann wieder mit Zweifeln oder mit irgendwelchen Unzulänglichkeiten enttäuscht worden wäre, sondern er hat mich dann tatsächlich zu dem Hare Krishna Tempel geführt. Und naja, mittlerweile sind 37 Jahre vergangen. Diese Frage, ist Gott zu klein? In diesem Buch von dem J.B. Phillips, da wird das darauf bezogen, ob unsere Vorstellungen von Gott zu klein sind. Also die kindliche Vorstellung oder die Erwachsenenvorstellung. Ob wir als Erwachsene, ob wir die Vorstellungen, die von Gott haben, ob die ausreichen. Aber eigentlich, das Problem ist ja, solange wir uns Vorstellungen von Gott machen, es ist immer noch kein Wissen. Es kommt immer noch etwas auch von uns selbst heraus. Eine Vorstellung ist etwas, was wir selbst produzieren. Es ist ja eines der Hauptgebote sozusagen im Judentum, im Christentum, das zweite Gebot, heißt, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Im Sinn gemäß heißt es, dass der Mensch soll sich keine Götzen schaffen oder kein Bildnis machen. Oder eine Vorstellung. Natürlich, wenn man eine Vorstellung hat, dann kann man zumindest auf die Suche gehen. Aber das, die Vorstellung alleine ist nicht das Entscheidende. Letzten Endes muss es wirklich zu einer Gewissheit werden, zu einem Wissen, zu einer Beziehung kommen. Und deshalb habe ich für heute in diesem Zusammenhang dieses Thema ein bisschen anders umgewandelt für eine Hörerschaft, die halt schon näher mit dem Krishna-Bewusstsein verbunden ist. Hier kommen wahrscheinlich manche von euch regelmäßig her, vielleicht einige schon seit einigen Jahren. Und da ist nicht mehr so sehr die Frage nach der Vorstellung von Gott, ob die zu klein ist, aber die Frage ist, wie viel Raum nimmt Gott in unserem Herzen ein? Ist unser Gott in unserem Herzen zu klein? Ja. Wie viel von uns selbst ist da drin? Und wie viel Platz, wie viel Raum geben wir? Wie klein halten wir unseren Gott in unserem Herzen? Wie viel Platz geben wir ihm? Und wenn ihr mir erlaubt, ich habe ein Kapitel gelesen, das aus der Bhagavad Gita, aus dem Srimad Bhagavatam, was mir in dieser Beziehung sehr nahe geht und auch, finde ich, eine gute Antwort auf diese Frage ist. Ich mache das eigentlich immer gerne in meinen Klassen, nicht nur einen einzelnen Vers zu betrachten, sondern immer ja, zumindest mehrere oder vielleicht ein Kapitel oder mehrere Kapitel. Wenn man einen Vers betrachtet nur, man kann vielleicht bestimmte philosophische Aussagen machen, aber ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ihr aus einem Film, ja, ein Frame, einen Rahmen rausnimmt und euch den anguckt, ja, das sieht dann aus wie ein Foto, ein Still, dann kann man vielleicht auch bestimmte Interpretationen dazu machen, oder das Bild hat bestimmte man hat bestimmte Verwirklichungen oder bestimmte Empfindungen, wenn man das Bild sieht. Aber wenn man den Film, die laufenden Bilder sieht, wenn man den Film in Bewegung sieht, sozusagen, nicht nur den einen Rahmen, sondern die ganzen Bilder, die zu einem Film gehören, dann passiert etwas, plötzlich etwas ganz anderes. Vielleicht kann man über ein Bild, ein Foto ein bestimmtes Referat halten, aber wenn man einen Film sieht, wie viel Mal ist es schon passiert, zumindest in unseren weiblichen Zuhörern, vielleicht mehr als den männlichen, aber wie viel Mal hat man schon im Kino oder im Film geweint, wenn man so gerührt war von der Handlung oder dem Geschehen mit der Filmmusik noch dazu und dann so trauriges Ende oder vielleicht ein bittersüßes Ende, nicht ein ganzes Happy End, aber auch nicht ein totales, so, wo man einfach gerührt war von der Empfindung, von der Emotion, die dieser Film dann ausgelöst hat. Und diese Emotion oder dieses Empfinden für diese transzendentalen Themen, die bekommt man eigentlich auch erst, wenn man diese Geschichten liest. Deshalb ist das Bhagavatam solch ein wunderbares Buch, weil es ist voll von diesen transzendentalen Geschichten mit den tiefsten spirituellen Empfindungen, die da ausgedrückt werden. Nicht nur im 10. Kanto, wo Krishnas Spiele dargestellt werden, sondern auch schon vorher. So viele wunderbare Erzählungen, also wunderbare Literatur, die einen in der tiefsten Seele sozusagen berühren kann, wenn man sie so aufnimmt. Und das geht ein bisschen verloren, wenn man das so versmäßig ein Vers nach dem anderen macht. Vorhin, als wir dieses Lied gesungen haben, Jaya Radha Madhava, und anschließend den Bhajan danach, dieses Jaya Radha Madhava, das ist ein Lied, was Srila Prabhupada immer gesungen hat, bevor er eine Klasse gegeben hat, einen Vortrag gegeben hat. Und das bringt einen ein bisschen so in diese Stimmung von Vrindavan. Jaya Radha Madhava, das sind die Detis von Vrindavan, die da praktisch auf singende Weise angesprochen werden. Und Prabhupada hat so viele Jahre in Vrindavan zugebracht, und wenn er eine Klasse in Amerika angefangen hat, dann hat er sich in diesen Mood, in diese Stimmung von Vrindavan gebracht, durch dieses Lied Jaya Radha Madhava. Und wenn man dieses Lied hört, das Erste, was man feststellt, es gibt ja auch Musik, hat verschiedene Stimmungen. Ja, man kann jede Art von Stimmung mit Musik erzeugen. Ja, wenn man jetzt Heavy Metal hört oder so etwas, das ist eine sehr aggressive Stimmung, die mit sehr viel Wut, oder Punkrock, mit sehr viel Wut im Bauch geschrien wird praktisch, wo man aggressiv wird. Dann gibt es Musik, klassische Musik oder auch andere, wo man eine sehr jubilierende Stimmung bekommt, Freude, schöner Götterfunken, ja, so, das ist solch eine, man wird so erhoben, und dann gibt es Musik, die einen sehr traurig macht, also so Chansons, manchmal so traurige Balladen oder so etwas. Und dann gibt es aber auch, also und dieses Jaya Radha Madhava ist in einem Tonkategorie, so in Moll wird das gesungen. Ja, es ist keine Dur-Tonart, sondern eine Moll-Tonart. So ein Moll ist normalerweise immer so ein bisschen trauriger oder melancholische Stimmung. So, warum ist das so? Warum wird dieses Lied, was ja eigentlich einen verbinden soll mit der Stimmungskunst von Vrindavan, in dieser etwas traurigen, melancholischen Stimmung gesungen? Weil das eigentlich die Stimmung der Gopis von Vrindavan ist. Es ist nicht eine totale Verzweiflung, eine Niedergeschlagenheit, aber es ist solch eine bittere Süße. Ja? Manchmal gibt es auch bei den Geschmäckern diese Verbindung, wo etwas ein bisschen Bitterheit hat und gleichzeitig süß ist. Und das ist eigentlich dieser Rasa oder diese Stimmung, die Gopis in Vrindavan haben, weil die vermissen Krishna. Und die lamentieren eigentlich über dass sie Krishna vermissen. Aber gleichzeitig, weil sie ständig an ihn denken, sind sie auch vollkommen mit ihm verbunden. Einfach an ihn zu denken, stellt sie schon zufrieden. So, deshalb ist diese Mischstimmung, dieses bittersüße Stimmung, die ist in diesem Lied sozusagen ausgedrückt. Und ich fand auch in dem Bhajan, den wir danach gemacht haben, zunächst einmal, wurden wir sozusagen getragen von dieser etwas bittersüßen Stimmung, die dieses Lied Jaya Radha Madhava ausgeführt hat. Und in unserer Tradition wird genau diese Stimmung, die ja nicht nur von den Gopis in Vrindavan gezeigt wurde, sondern auch ganz besonders von Lord Chaitanya, der ja auch diesen Trennungsschmerz von Radharani sozusagen in sich spüren wollte, was das ist und erschienen ist in der Form von Lord Chaitanya. Und genau diese Empfindung, diesen Rasa, diese Mellow oder wie man das sagt, diesen Geschmack demonstriert hat. Und das ist eigentlich für diese Gaudiya Vaishnavas, das ist das, was wir anstreben. Das ist eigentlich die höchste für uns, nach unserer Empfindung, die tiefste Empfindung, die man haben kann, Gott zu lieben, aber gleichzeitig diesen Trennungsschmerz zu fühlen. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, ist es die tiefste Form der Empfindung. Und erstaunlicherweise ist das eine Empfindung, die nicht nur von den Gopis gezeigt wurde. Also es ist nicht nur begrenzt auf diejenigen, die eine, wie wir sagen, Madhurya-Rasse haben, eine eheliche oder Beziehung der Geliebten, wie die Gopis zu Krishna haben, sondern hier in diesem Srimad Bhagavatam, wir haben das schon zigmal gelesen, aber mir ist es hier zu bewusst geworden, auch die anderen Devotees, als Krishna nach der Schlacht von Kurukshetra war Yudhishthira introniert worden als Herrscher, als Kaiser für die ganze Erde. Dann war Krishna noch für eine Weile in Hastinapur gewesen, die Hauptstadt der Pandavas, insbesondere um auch bei dem Verscheiden von Bhishmadev dabei zu sein. und ganz besonders auch, um seine geliebte Schwester Subhadra zu trösten. Und Subhadra war mit Arjuna verheiratet und Arjunas Söhne oder die Söhne der Pandavas und Subhadras, die waren von Aswatthama getötet worden. Und so Subhadras Herz war gebrochen, das war ihr einziger Sohn. Glücklicherweise war Parikshit, der Sohn Abhimanyus, schon gezeugt, der dann später der Kaiser wurde, der Nachfolger von Yudhishthira. Aber Subhadra war, Herz war gebrochen und Krishna als ihr Bruder, liebevoller Bruder, hat sie getröstet. Deshalb war er noch für eine Weile in Hastinapur, ging er nach Dwaraka zurück, in sein eigenes Königreich, wo er auch sehnlichst erwartet wurde. Und dann war eigentlich seine Mission auf dieser Erde beendet. Eigentlich die wichtigste Mission war einmal, Yudhishthira zu etablieren. Von einem anderen Aspekt aus vielleicht sogar noch wichtiger, weil diese Etablierung von Yudhishthira hatte nur einen zeitweiligen Effekt. Wir hören dann später im Bhagavatam, dass eigentlich kurz danach, schon zu Zeiten von Parikshit, das Kali-Yuga wieder zurückkam. Krishna hatte für 125 Jahre sozusagen das Kali-Yuga aufgehalten und es hatten sich nur glücksverheißende Zeichen oder die ganze Erde war geprägt von diesem wunderbaren Einfluss Krishnas. Und dann schon zur Zeit von Maharaj Parikshit, wir kennen die Geschichte, wo die verkörperte Religion in der Form dieses Bullen oder Ochsen nur noch auf einem Bein stand, geschlagen von der Kali personifiziert. Und der Einfluss des Kali-Yugas kam schon wieder, also ziemlich kurze Zeit, nachdem Krishna gegangen war. Aber was eigentlich wichtig war, eigentlich noch wichtiger als die Intronierung Yudhishthiras, weil der Effekt war sehr zeitweilig, war, dass während der Zeit, wo Krishna diese 125 Jahre auf dem Planeten war, hat er die Bhagavad Gita gesprochen und er hat seine Spiele in Vrindavan manifestiert, die dann von Vyasadeva aufgeschrieben wurden im Srimad Bhagavatam, insbesondere im 10. Kanto. Und auch die Uddhava Gita gesprochen. Sie wissen die wenigsten, das habe ich jetzt gerade auf dem Festival in Simhachalam gehört, in einem Gespräch mit Vishnumurti. Das Krishna ist, es gibt fünf Hauptsprecher im Bhagavatam. Der erste ist Sukadeva Goswami, der zweite ist Suta Goswami, der dritte ist Maitreya, der vierte ist Krishna und der fünfte ist Narada Muni. Krishna ist einer der Hauptsprecher im Srimad Bhagavatam. Das ist uns nicht so bewusst, weil das erst im 11. Kanto kommt, hauptsächlich die Uddhava Gita, wo Krishna die Uddhava Gita spricht, die sehr ähnlich zu der Bhagavad Gita ist, aber doch in einigen Punkten viel, viel intimer. Und auf jeden Fall, Krishna hatte seine Mission erfüllt und ist dann zurück. Er hat eine Arrangierung gemacht, dass er zurückgeht, dass er diesen Planeten verlässt. Und das, zu einem Zeitpunkt ist das passiert. Da war Arjuna von Hastinapur aus nach Dwaraka gegangen, um Krishna zu besuchen. Und dann hat Krishna den Planeten verlassen und Arjunas Herz war gebrochen. Er kam gar nicht wieder zurück und Yudhishthira machte sich schon totale Sorgen. Er war seit sieben Monaten war er weg und er hörte nichts von ihm. Was ist denn bloß passiert? Und dann kommt Arjuna zurück und das ist dieses Kapitel. 15. Kapitel. Arjuna kommt zurück und er ist kreidebleich. Sein ganzer Glanz, seine ganze Ausstrahlung ist weg. Er sieht fürchterlich aus. Yudhishthira kann es überhaupt nicht fassen, als er ihn sieht. Was ist denn bloß mit dir passiert? Was hat man dir denn angetan? Was ist denn was? Wieso siehst du denn so aus? Was ist denn los? Bist du krank? Hat man dich schlecht behandelt? Hast du irgendwann irgendwelche Dinge gemacht, die deine frommen, irgendwelche Sünden begangen, die dich jetzt quälen, wo du Schuldgefühl hast? Was ist denn eigentlich los? Und das ist, wenn ihr mir erlaubt, einfach ein paar Verse mal aus diesem Film, diesem hoch melodramatischen Film Arjunas Rückkehr nach Hastinapur vorzutragen. Weil ihr bekommt wirklich ein Gefühl dafür, was es bedeutet, diese Empfindung zu haben, von Krishna getrennt zu sein, aber gleichzeitig vollkommen mit voller Intensität sich an Krishna zu erinnern. Das ist nämlich Arjunas Situation. Und dann bekommen wir ein Gespür dafür eigentlich, wie wir uns selbst in unserem Leben fühlen sollten. Also wie wenig wir uns eigentlich an Krishna erinnern. Ja, wenn man das sieht im Vergleich zu Arjuna. Wie klein unser Gottesbezug ist, unser Bezug zu Krishna. Wie sehr eigentlich unsere Existenz, unser Leben ausgefüllt ist mit allen möglichen Belanglosigkeiten und mit allen möglichen zeitweiligen Dingen, die letzten Endes überhaupt keine Bedeutung haben. Und wo eigentlich dieses Wesentliche, das Wichtige, was unsere Seele wirklich betrifft, so auf Sparflamme irgendwo mitläuft. Ab und zu zeigt es sich ein bisschen, aber im Wesentlichen ist es so klein gehalten. Und ich hoffe, oder das ist mein Gebet, dass einfach durch das Hören dieses Srimad Bhagavatams von dieser Geschichte, dass wir ein Empfinden dafür bekommen, wie groß Krishna in unserem Herzen sein sollte. Nämlich so groß wie in Arjunas Herz, der sich jetzt in seinem Trennungsschmerz an Krishna erinnert. So, ich versuche das jetzt mal zu lesen. 15. Kapitel, 1. Kanto. Die Pandavas ziehen sich rechtzeitig zurück, heißt das über Kapitel, Übersetzung. Suta Goswami sprach: Arjuna, der berühmte Freund Sri Krishnas, war niedergeschlagen, denn er empfand starke Gefühle der Trennung von Krishna und überdies hatte Maharaj Yudhisthira so viele forschende Fragen gestellt. Vor Kummer waren Arjunas Mund und sein lotusgleiches Herz wie ausgetrocknet. Sein Körper hatte allen Glanz verloren. Jetzt, da er sich an den höchsten Herrn erinnerte, konnte er kaum ein Wort der Erwiderung herausbringen. Mit großer Mühe hielt er die Tränen zurück, die vor Kummer in seine Augen traten. Er litt sehr, weil er Sri Krishna nicht mehr sehen konnte, und er empfand immer stärkere Zuneigung zu ihm. Herr Arjuna erinnerte sich an Sri Krishna und seine guten Wünsche, seine Wohltaten, seine vertrauten Familienbeziehungen und sein Wagenlenken und begann schließlich überwältigt und schwer atmend zu sprechen. Arjuna sagte: O König, die höchste Persönlichkeit Gottes, Hari, der mich genau wie einen vertrauten Freund hat mich verlassen. Ich verfüge daher nicht mehr über die erstaunliche Kraft, die selbst die Halbgötter verwunderte. Soeben habe ich ihn verloren, dessen nur augenblicklange Abwesenheit alle Universum widrig und leer machen würde, wie Körper ohne Leben. Nur durch seine barmherzige Stärke vermochte ich, all die lüsternen Prinzen zu besiegen, die sich zur Bräutigamswahl im Palast König Drupadas eingefunden hatten. Mit meinem Pfeil und Bogen konnte ich das Fischziel durchbohren und so die Hand Drupadis gewinnen. So erinnert sich jetzt alle an diese verschiedenen einzelnen Episoden in seinem Leben, wo er das Verständnis hatte, dass eigentlich alles, was er gemacht hat, machen konnte, alles, was er erreicht hat, einfach nur durch Krishnas Fügung und Krishnas Barmherzigkeit war. Weil er mir nahe war, konnte ich mit großer Geschicklichkeit den mächtigen König des Himmels, Indradeva, und seine Halbgöttergefährten besiegen und es so dem Feuergott ermöglichen, den Kandavawald zu verwüsten. Und nur durch seine Gnade wurde der Dämon Maya aus dem brennenden Kandavawald gerettet und auf diese Weise konnten wir unser architektonisch so wundervolles Versammlungshaus erbauen, in welchem sich während des Rajasuya Jagyas alle Prinzen versammelten und dir ihren Tribut zahlten. Dein achtbarer jüngerer Bruder, der die Stärke von 10.000 Elefanten besitzt, tötete durch seine Gnade Jarachandra, dessen Füße von vielen Königen verehrt werden. Diese Könige waren eigentlich herbeigebracht worden, um in Jarachandras Mahabhairava Yajna als Opfer dargebracht zu werden. Doch auf diese Weise wurden sie befreit. Später zahlten sie eurer Majestät Tribut. Er allein war es, der das Haar der Frauen, all jener Schurken löste, die es gewagt hatten, das Haar deiner Königin zu öffnen, das für die großen Rajasuya-Opferzeremonie geweiht und schön zusammen gemacht worden war. Damals fiel sie mit Tränen in den Augen Shri Krishna zu Füßen. Das war die Geschichte von Draupadi. Während unserer Verbannung brachte uns Duvasha Muni, der mit seinen 10.000 Schülern gemeinsam zu essen pflegte, durch eine Intrige unserer Feinde in gefährliche Unannehmlichkeiten. Damals rettete er, Shri Krishna, uns, indem er einfach die Reste unserer Speise annahm. Dadurch, dass er die Nahrung annahm, fühlten sich die versammelten Munis gesättigt, während sie noch im Fluss badeten, und alle drei Welten waren ebenfalls zufriedengestellt. So, es folgen jetzt weitere und weitere Verse, wo Arjuna sich mehr und mehr, tiefer und tiefer an diese ganzen verschiedenen Begebenheiten erinnert. Ich will das jetzt mal überspringen, aber die drei Verse, wo er zu einer Schlussfolgerung aus dieser Erinnerung kommt.
Sorry.
Das sind die Verse 27, 28 und 29, die möchte ich euch noch vorlesen. So. Da sagte Arjuna: Jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte. Denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Sudha Goswami sprach: Während sich Arjuna in die Anweisungen des Herrn versenkte, die ihm in großer Vertraulichkeit und Freundschaft mitgeteilt worden waren, und an seine Lotusfüße dachte, wurde sein Geist beruhigt und von aller materiellen Verunreinigung befreit. Arjunas ständige Erinnerung an die Lotusfüße Shri Krishnas des Herrn vergrößerte seine Hingabe rasch, und folglich verschwand aller Unrat aus seinen Gedanken. So. Und das ist genau die Schlussfolgerung, die wir aus dieser Geschichte hören können. Wir sind in der glücklichen Lage, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir diese Worte Krishnas und die Geschichten Krishnas, die im Srimad Bhagavatam haben, nach 5000 Jahren, nachdem sie gesprochen oder niedergeschrieben worden sind, und wie Arjuna sich vertieft in die Anweisung, hier heißt es, während sich Arjuna in die Anweisung des Herrn versenkte. Das können wir auch machen. Das ist nicht etwas, was Arjuna vorbehalten ist. Weil die Anweisungen, die Krishna gegeben hat zum Arjuna, die sind für uns bestimmt. Diese ganze Arrangierung von einem Schlachtfeld von Kurukshetra, das wird ja erklärt, warum überhaupt Arjuna in diese Situation gebracht worden ist. Es war eine Arrangierung Krishnas, dass mit die Bhagavad Gita gesprochen werden konnte. Arjuna brauchte die nicht mehr hören. Der war ein intimer Gottgeweihter Krishnas. Der war ein ewiger, vertrauter Freund Krishnas. Für den, der brauchte keine Anweisungen mehr. Der brauchte keine Unterweisungen mehr. Aber damit Krishna für die Menschheit und uns seine Geweihten in den Jahrtausenden, die danach kommen würden, seine Anweisung aussprechen konnte, brauchte er einen Dialogpartner, einen Gesprächspartner, mit dem er so tun konnte, als wenn er Unterweisungen gibt. Und genau das ist passiert. Also dieses Beispiel, was Arjuna hier gibt, während sich Arjuna an die Anweisung des Herrn versenkte, die ihm in großer Vertrautheit und Freundschaft mitgeteilt worden waren, und an seine Lotusfüße dachte, wurde sein Geist beruhigt und von allen materiellen Verunreinigungen befreit. Das ist für uns bestimmt. Wir müssen uns in diese Anweisung versenken, damit wir, wie es im nächsten Vers gesagt wird, der Unrat, der in unserem Geist sich befindet, herauskommt und dass wir, dass Krishna mehr und mehr Platz einnehmen kann. Der Punkt ist, dass wenn ein Zimmer vollgestopft ist mit irgendwo Müll, ja, manchmal gibt es so Messies, habe ich mal im Fernsehen gesehen, so Messies, die nichts wegschmeißen können. Ja, da, wo das nach und nach, das oder ich habe das gesehen in Amerika, in Greenpoint, wo ich neben dem Tempel in New York gelebt habe. Da war auch ein Laden von einem, der hatte so einen Antiquitätenladen, aber eigentlich war das ein Messi, der seine Pathologie zum Beruf gemacht hat. Der konnte überhaupt nicht, der hatte so viele Sachen da reingestopft, dass er die überhaupt, der konnte überhaupt nicht mehr da dran kommen. Da war in dem ganzen Raum von den Wänden bis zur Decke alles voll mit Zeug und innen dann war so ein Gang, wo man sich durchquetschen musste, um da durchzukommen und wie gesagt, der hatte so viel angesammelt, dass man überhaupt nicht durchkam oder irgendetwas dran kam. Und das ist eigentlich unsere Situation. Der Grund, warum wir so wenig von Krishna in unserem Herzen haben, ist, weil wir so viel anderen Müll da drin haben. Und ich habe das schon öfter mal gesagt, ich bin meinem Vater wirklich ewig dankbar dafür, für diese Lektion, die er mir auf seinem Sterbebett erteilt hat. Mein Vater ist mit 77 Jahren, obwohl er eigentlich das ganze Leben immer sehr gesund und kräftig gewesen ist, aber ist an einem Gehirntumor erkrankt. Und hatte noch eine Lebenserwartung von 3 Monaten, als das herausgefunden wurde. Und er hat sich dann auch bewusst vorbereitet auf sein Sterben. Und irgendwann, also er war eigentlich immer ein sehr interessierter Mensch, der beispielsweise auch sich mit Zeitungen oder Nachrichten oder irgendwelche im Fernsehen, irgendwelche Themendokumentationen oder politische Gespräche und solche Sachen, selbst im hohen Alter, sich immer sehr rege damit beschäftigt hat. Aber so ungefähr 1 Monat vor seinem Tod hat er seinen Fernseher nicht mehr angeschaltet. Und dann 14 Tage später, so 2 Wochen vor seinem Sterben, habe ich ihn besucht und dann sagte er, Peter, du glaubst nicht, mein Vorname, bürgerlicher Vorname. Peter, du glaubst nicht, wie viel tiefer man denken kann, wenn man sich von allen Nebensächlichkeiten fernhält. Ja. Und all den Müll, den man sonst aufnimmt, der vielleicht total interessant ist, also es gibt so viele interessante Dinge, so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber letzten Endes, wenn man es in Relation sieht, zur Seele, zu dem, was ewig ist, hat das alles keine Bedeutung. Das wird auch in der Bhagavad Gita erklärt im zweiten Kapitel, dass diejenigen, die von spiritueller Natur sind oder die Weisen, die beschäftigen sich nur mit den Dingen, die eigentlich einen Bezug zur Ewigkeit haben. Weil alle anderen Dinge sind eigentlich überflüssig. Natürlich muss man sich auch um die Lebensnotwendigkeiten kümmern, dass Körper und Seele zusammengehalten wird, das ist klar. Aber unsere Verstreckung oder unsere Beschäftigung mit diesen materiellen Dingen geht weit über das Notwendige hinaus. Wir verschwenden wirklich so viel unserer Lebenskraft und Lebenszeit und Aufmerksamkeit mit Dingen, die letzten Endes weder uns noch irgendeinem anderen nützen. Und mal die Verwirklichung, wie gesagt, die mein Vater gemacht hat, war, dass wenn man damit aufhört, plötzlich kann man auf solch eine viel tiefere Weise denken und sich mit den Dingen beschäftigen, den Fragen beschäftigen, den Themen beschäftigen, die wirklich eine Relevanz haben, die auch noch ihre Berechtigung haben oder ihre Relevanz haben, nicht wenn dieser Körper aufgegeben ist, wenn man schon im nächsten Körper ist oder wenn man in dem Reich dazwischen ist. Ja, nach dem Tod ist man, gibt es eine Phase, wo man zwischen den Stühlen steht sozusagen. Von einem, man ist aus dem einen Zimmer rausgetreten und dem anderen noch nicht angekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf diese Phase vorbereitet und dass man, wie es hier heißt, Krishna benutzt, beziehungsweise Sutta Goswami benutzt dieses Wort. Das, und folglich verschwand aller Unrat aus seinen Gedanken. So, dies ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist, wie groß ist Gott in unserem Herzen? Oder wie klein? Ist Gott, ist Krishna zu klein? Sind wir zu groß? Oder was ist das wirklich Große, was wir in unserem Verstand und in unserem Geist mit uns tragen, was uns daran hindert, uns mehr und mehr und mehr und mehr an Krishna zu erinnern, in diesem Bewusstsein zu existieren, wie Arjuna, der sich in jedem Moment in dieser Phase an Krishna erinnert hat. So, das ist etwas, was ich mir und euch sozusagen mitgeben möchte, als eine Meditation, worüber ihr oder wir nachdenken sollten. Wie groß ist Krishna in unserem Herzen? Wie viel Raum nimmt er in unserem Leben ein? Wie wichtig ist es uns? Wie sehr möchten wir diese Verbindung haben? Wie am Anfang ich in diesem Film gesagt habe, diese Intensität, die sich da bei dem Lenz ausdrückte, packte fast bis zur Verzweiflung. Wenn es dich gibt, Krishna, bitte, bitte, gib mir ein Zeichen. Ja. Und eigentlich ich gehe davon aus, dass wir über diese Phase hinaus sind, wo wir uns nicht klar sind über die Existenz Gottes. Aber wir sind nicht darüber hinaus sozusagen uns, dass wir ihm den gebührenden Platz in unserem Leben gewähren. Und das ist etwas, worüber wir meditieren und nachdenken müssen. Und wenn das passiert, wenn wir das machen, das hat gravierende Konsequenzen. Das hat gravierende. Unser Leben wird sich auf eine radikale Weise ändern. Das bedeutet nicht, dass wir. Früher hat es sich so geändert, wie gesagt, als ich diesen Film gesehen habe, die Änderung war, dass ich in den Hare Krishna Tempel gegangen bin und mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt habe. Aber heutzutage würde ich sagen, die Veränderung ist mehr eine innerliche Veränderung. Unser Bewusstsein wird sich ändern und das ist, wie Sutadeva Goswami das hier ausgedrückt hat, während sie Arjuna in die Anweisungen des Herrn versenkte, die ihm in großer Vertreitung und in Freundschaft mitgeteilt worden waren und an seine Lotusfüße dachte, wurde sein Geist beruhigt und von allem materiellen Verunreinigung befreit. Wenn wir das machen, dieser Aspekt, wenn das eintritt, wenn unser Geist beruhigt wird und wir von allen materiellen Verunreinigungen befreit werden, das ist ein radikaler Schnitt, es ist eine unglaubliche Veränderung, die da mit uns passieren wird. Das kann man gar nicht abschätzen, was das, wie tief das geht, was das bedeutet. So, ich möchte an dieser Stelle schließen. So, 6 Uhr. Shivatma hat mir aufgetragen, ich sollte nicht länger als eine Stunde sprechen. Ich versuche mich daran zu halten. Aber vielleicht haben einige von euch noch Kommentare oder Gedanken auch dazu. Eigene Verwirklichungen oder Fragen.
War das auch ungefähr so die Rede, die der auf dem Kirchentag?
Nein, ganz anders.
Aber so ein bisschen
das Thema. Der Ausgangspunkt war diese Frage, ist Gott zu klein, mit diesem Zitat von diesem J.B. Phillips. Und mein Anliegen, wenn es dich interessiert oder euch interessiert, mein Anliegen, ich bin jetzt seit 6 Jahren oder 7 Jahren im interreligiösen Dialog tätig, gehöre der Religions for Peace an, das ist eine internationale Organisation, die sich darum bemüht, nicht nur Frieden in den Religionen, sondern Frieden mit den oder durch die Religionen zu erreichen. Ist angesiedelt, der Hauptsitz ist in dem Vereinten Nationengebäude in New York, ist also eine ganz sehr anerkannte internationale NGO-Organisation. Und im Rahmen dieser Tätigkeit, meine Frau ist die Vorsitzende der Rhein-Main-Ortsgruppe und auch gleichzeitig im deutschen, wie gesagt, für Deutschland auf der Aktionskomitee oder was wie das heißt, tätig. Und daher werden wir halt mehr und mehr aufgrund dieser 6 Jahre Engagement eingeladen, die Hindus in diesem Spektrum der Religion zu vertreten. Weil irgendwie haben die mittlerweile verstanden, dass wir doch wirklich etwas beitragen können. Und mein Anliegen ist, bei diesen Anlässen zu zeigen, dass innerhalb des Hinduismus zunächst einmal dieses Missverständnis, das ist ja ein Sammelbegriff für verschiedene religiöse Erscheinungsformen, vom Atheismus bis zum persönlichen Monotheismus, Polytheismus, bis hin zu Shaktiismus, was eine Art Okkultismus ist, könnte man sagen. Ist ja alles im Hinduismus mit drin. Und mein Anliegen ist es zu zeigen, dass innerhalb des Hinduismus eben eine ganz große, alte, vielleicht sogar unserer Meinung nach die älteste monotheistische Tradition ist. Und das wird halt von den meisten überhaupt nicht erkannt. Um nur ein Beispiel zu geben, am Donnerstag bei dieser Veranstaltung, ich habe also diese Einführung gegeben und zum Schluss habe ich 2 Gebete vorgetragen. Das eine aus dem Srimad Bhagavatam, das andere aus der Ishopanishad, also verschiedene Verse mit Gebeten. Danach kam der Weihbischof von Hamburg, also ein hoher katholischer Würdenträger, auch mit einer vollkommen theologischen Ausbildung, und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass man im Hinduismus betet. Ja? Also das allgemeine Verständnis ist, der Hindus, die meisten, entweder das Verständnis ist, des Hinduismus ist Polytheismus, ja, mit 33 Millionen Göttern, haben die irgendwann mal gehört, im Hinduismus gibt es 33 Millionen Götter, und deshalb irgendeinen davon kann man sich aussuchen. Das ist ja gar nicht der Fall. Es wird irgendwann mal in den Schriften, in den Veden erklärt, dass eben in den verschiedenen universalen Bereichen, Tätigkeiten, gibt es halt verschiedene Halbgötter, die verschiedene Funktionen übernehmen, aber es werden keine 33 Millionen Götter in Indien verehrt. Es werden vielleicht 10 oder 20 oder 50 verschiedene Ganesh oder die Halbgötter, Lakshmi, Shiva, Saraswati, Murugan in Südindien, verschiedene und so weiter. Also sagen wir mal, es gibt vielleicht so standardmäßig, kann man sagen, vielleicht 20 verschiedene Gottheiten, die verehrt werden auf verschiedene Weise. Aber keine 33 Millionen. Aber das ist das Bild, was da ist. Oder es wird gesehen, dieser Monotheismus, Shankaracharya, die weit verbreiteste Vorstellung ist halt der Monismus von Shankara. Und die Hindus streben nach Moksha, also die streben nach Befreiung. Und das wird halt auch abgelehnt bei den meisten oder halt total missverstanden. Und dass eben da eine wirklich ganz tiefe monotheistische Theologie, wie wir sie im Srimad Bhagavatam und in der Bhagavad Gita finden, vorhanden ist, wissen wirklich nur die allerwenigsten. Und ich habe dieses Beispiel eingeführt, dass einer der bedeutendsten christlichen Theologen, protestantischen Theologen und Märtyrer, Dietrich Bonhoeffer, ich weiß nicht, sagt euch der bekannt? Ja. Also Dietrich Bonhoeffer, der hat schon in den 30er Jahren im vorigen Jahrhundert, er war total eigentlich frustriert mit seiner, er war ein echter gottsuchender Mensch und hat in seinem Umgang mit den verschiedenen Kirchen und Theologen und was weiß ich, ist auch nach Amerika gegangen, hat dort für ein Jahr lang weiter studiert oder als Studentenpfarrer, glaube ich, gearbeitet. Aber war wirklich total unzufrieden. Ähnlich wie Lenz, er wollte diese Gotteserfahrung machen. Er hatte eine Theologie, aber er sagte, aber Gott, die Existenz Gottes, die Anwesenheit Gottes spüre ich nicht. Und wenn ich unsere Kultur angucke, wo ist denn da Gott? So, und aus dieser Verzweiflung oder aus diesem Suchen heraus schrieb er an einen Freund, es gibt mehrere Briefe und ich habe halt 2 Zitate gebracht. Da heißt es, ich möchte aber noch einmal nach Indien. Ich glaube, dass man dort vielleicht sehr Wichtiges lernen kann. Jedenfalls scheint es mir manchmal, als ob in dem dortigen Heidentum vielleicht mehr Christliches steckt als in unserer ganzen Reichskirche. Und in einem anderen Brief, ein großes Land möchte ich noch sehen, ob vielleicht von dort die große Lösung kommt. Weil er hat eigentlich schon praktisch den Glauben an das Christentum aufgegeben, dass diese Erneuerungskraft im Christentum nicht mehr vorhanden war. Er sagt, ob von dort vielleicht die große Lösung kommt, Indien, zu sehen, ob unsere Zeit vorüber ist und dass ein Evangelium in einem anderen Volke gegeben ist, vielleicht gepredigt mit ganz anderen Worten und Taten. Also diese Art von Offenheit hatte er, diese Erwartung, dass vielleicht hat Gott einfach für 2000 Jahre lang hat er sich jetzt hier bemerkbar gemacht, hauptsächlich in dieser christlichen Tradition. Aber die ist jetzt irgendwie, kommt an ein Ende. Die kann diese Erneuerungskraft nicht mehr aufbringen. Vielleicht zeigt sich jetzt Gott von einer ganz anderen Seite, wo man es gar nicht erwartet, in einem anderen Land, mit anderen Riten, mit anderen Formen, mit anderen Taten und so weiter. Und er hat vermutet, dass das aus Indien kommt. Und leider hat er das natürlich nicht umsetzen können, weil er dann eine kurze Zeit später, er hatte zwar schon die Reise gebucht, hatte die Einladung, aber ist dann verhaftet worden und ist dann leider kurz vor Kriegsende in den Nazi-Gefängnissen gehängt worden. Ja, und das, dieser Punkt, dass eigentlich dieses diese Krishna Bhakti, das, ich habe gesagt, unglücklicherweise kennen und schätzen nur wenige, die dem Christentum so sinnverwandte Krishna Bhakti des monotheistischen Vaishnavatums, das neben dem Christentum, Judentum und dem Islam als die östliche Schwester der großen monotheistischen Offenbarungsreligion gelten kann und dessen umfangreiche Jahrtausende alte heiligen Schriften einen schier unerschöpflichen Schatz an Gotteserkenntnis, theologischer Einsicht und praktischer Anleitung zum religiösen Leben vermitteln. Und das versuche ich halt in den verschiedensten Treffen immer wieder hervorzubringen, weil das total unbekannt ist. Selbst die großen Theologen, also bekannte Theologen, die beschäftigen sich mittlerweile im interreligiösen Dialog mit diesen sogenannten abrahaminischen Religionen, Islam, Judentum und so weiter und vergleichen das und sehen, dass da sind ja Übereinstimmungen da ist. Aber zum Vaishnavatum fehlt, es ist einfach, die Distanz ist zu groß. Entweder wollen sie auch nicht, weil ich beispielsweise einen Punkt, den ich auch gemacht habe, nachdem Bonhoeffer das ausgedrückt hat, auch danach, es gibt ja viele Christen, die mittlerweile so diesen Austausch mit dem Buddhismus gepflegt haben, bekannte Theologen, von Thomas Merton bis viele Bücher gibt es über christlich-buddhistischen Austausch, Meditationstechniken und so weiter. Obwohl Buddhismus eigentlich eine gottverneinende Religion ist, es finden sich mehr Überschneidungspunkte zwischen den Christen scheinbar und dem Buddhismus als zwischen dem Christentum und dem Hinduismus, so wie es bekannt ist. Weil der Hinduismus einfach durch seine Vielfalt und Vielschichtigkeit und diese verschiedensten Formen, die sich da manifestieren, für die meisten einfach das ist zu viel, das ist zu unverständlich. Da lassen die Finger von. Und vergessen und verlieren dabei diese große Möglichkeit, einfach ein wirklich tiefes Verständnis zu bekommen von Gott als Person. Das ist eines der größten Probleme, was eigentlich alle diese sogenannten monotheistischen Offenbarungsreligionen haben, dass die Gott als Person überhaupt nicht verstehen können. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem Theologen, der ist der Sprecher der World Vision, ist eine der größten internationalen Charity-Wohltätigkeitsorganisationen. Der ausgebildete Theologe und der ist auch in dieser Gruppe Religions for Peace. Und er hat gesagt, ja, für mich, es ist sehr interessant, was Sie da vortragen, weil für mich ist Gott total abstrakt. Und auf einer anderen Vorlesung oder im Vortrag, den ich gehalten habe, kamen anschließend auch verschiedene Theologen und Theologiestudenten zu mir. Die eine Studentin sagte, ich habe jetzt 3 Jahre Theologie studiert, wir haben Weltreligion durchgenommen und so weiter. Das Einzige, was ich über Hinduismus gehört habe, ist das Kastenwesen und Witwenverbrennung.
Das ist unfassbar, ich kann das gar nicht glauben.
Ja, es ist so, tatsächlich so. Also wie gesagt, die...
Ich hatte eine Frage, die jetzt quasi beantwortet ist dadurch, weil sie sich nicht beantworten lässt durch deine Frage, Gott sei Dank. Das gibt's doch nicht.
Doch, das gibt es, ja.
Also ich bin nicht sehr belesen, ich habe auch nicht viel Ahnung oder so, aber auf meinen Reisen treffe ich auch viele Leute und ich versuche dann, ich habe jetzt kürzlich einen Mormonen getroffen, da steht ein Treffen auch aus. Ich habe mich mit Zeugen Jehovas getroffen, ich habe mich sogar mit Scientologen getroffen und habe ihnen gesagt, bitte erklärt mir eure Philosophie, nicht das Drumherum, sondern die Philosophie. Und dann kann man diskutieren. Und die, die ganz oben stehen in dieser religiösen Hierarchie in unserer Gesellschaft, die interessieren sich für sowas nicht?
Die interessieren sich für bestimmte Dinge und andere klammern die vollkommen aus. Das wird einfach ausgeklammert, ja.
Also das ist, ich habe als kleiner Junge schon darüber nachgedacht, deswegen die Geschichte am Anfang fand ich sehr interessant. Da habe ich mich schon immer gefragt, das kann doch nicht sein, nur die Christen erlangen Befreiung und was war in den ganzen Millionen von Jahren vorher? Eine Religion kann nicht recht haben. Es muss irgendwo etwas Gemeinsames geben. Das hat mich als Kind beschäftigt. Und studierte Theologen kommen nicht auf solche Zusammenhänge?
Das ist schwer nachvollziehbar. Ich bekomme hier Zeichen gemacht, dass der nächste Programmpunkt ansteht. Ich würde vorschlagen, wenn noch Fragen oder Diskussionsstoff da ist, können wir das vielleicht entweder während des Prashanams oder nach dem Prashanam. Also ich bin bis morgen früh hier, ich habe also nichts vor heute Abend.
Deine Klasse ist ja wirklich sehr interessant gewesen. Nimmst du das alles auf?
Das ist aufgenommen, ja.
Können wir das vielleicht auf MP3-Player übertragen? Und wer Interesse hat, kann das dann von uns bekommen. Ja, können wir das so machen.
Also nochmal herzlichen Dank für eure Anwesenheit, für eure Aufmerksamkeit, für die gute Atmosphäre und freue mich wirklich hier zu sein.
Takabate kabo ki, so kau pa ki, go to thing on the high.